HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, und das sind die Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kirche muss Konfessionslose einstellen. Das Bundesarbeitsgericht fällt ein Urteil von grundsätzlicher Bedeutung. Radikale Reformen. Eichstätts Bischof Hanke kritisiert männerbündische Biotope in seiner Kirche. Und unser Sonntagsthema in Himmel und Erde: In der Kürze liegt die Würze. Die Kirche ist einer der größten Arbeitgeber der Bundesrepublik. Allein bei Diakonie und Caritas arbeiten mehr als 1 Million Angestellte. Arbeitsrechtlich gesehen ist die Kirche ein sogenannter Tendenzbetrieb. Genauso wie Parteien oder Gewerkschaften kann sich die Kirche ihre Mitarbeiter aussuchen, ob sie zu ihr passen und am gleichen Strang ziehen wollen. Zu diesen verfassungsrechtlich gewährten Selbstbestimmungsrechten gehört meistens auch, dass die Angestellten Mitglied der Kirche sein müssen. Dieses Kriterium hat das Bundesarbeitsgericht aber jetzt in einem Fall als nichtig erklärt und damit ein für die Kirche konsequenzenreiches Urteil gefällt. Wolfgang Henschel berichtet.
Geklagt hatte in dem Fall Vera Egenberger aus Berlin. Sie war bei einer Bewerbung vom evangelischen Diakoniewerk abgelehnt worden. Die Diakonie suchte eine Referentin, die einen Bericht über die Umsetzung der Antirassismuskonvention durch Deutschland erarbeiten sollte. In der Ausschreibung wurde die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche gefordert. Egenberger ist allerdings konfessionslos. Eingestellt wurde ein Mann, der der evangelischen Kirche angehört. Die Klägerin machte daher eine Diskriminierung aufgrund der Religion geltend. Klaus Bertelsmann, Rechtsanwalt der Klägerin.
Das heißt, dass die Diakonie von Anfang an deutlich gemacht hat, Kirchenzugehörigkeit ist Pflicht, sonst gibt es die Stelle nicht. Und das macht sie auch bei ganz vielen anderen Stellen, außer bei denen, wo sie keine geeigneten Bewerber finden kann, weil sie zum Beispiel zu schlecht bezahlt.
Die Diakonie wies die Klage zurück. Egenberger sei nicht wegen ihrer Konfessionslosigkeit abgelehnt worden. Und selbst wenn man dies annehme, sei die Benachteiligung aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen gerechtfertigt. Die Kirchenzugehörigkeit des Stelleninhabers sei unverzichtbar gewesen, um die Position der Kirche bei einem Antirassismusprojekt glaubwürdig zu vertreten. Das Bundesarbeitsgericht folgte nicht dieser Argumentation, sondern gab der Klägerin recht, Stefanie Rachor, Sprecherin des Bundesarbeitsgerichtes.
Es hat in der Anforderung, dass der Stelleninhaber, der einer der christlichen Kirchen angehören muss, keine wesentliche und gerechtfertigte berufliche Anforderung gesehen.
Das heißt, in der vom evangelischen Diakoniewerk ausgeschriebenen Stelle hätte die Bewerberin das Ethos der Kirche nicht beeinträchtigt. Die Tätigkeit hätte auch ein konfessionsloser Mitarbeiter ausüben können. Die Kirchenmitgliedschaft darf nur dann verlangt werden, wenn das eine berechtigte Anforderung ist, wie zum Beispiel im sogenannten pastoralen Bereich. Das Bundesarbeitsgericht hatte den Fall bereits 2016 verhandelt und dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Der EuGH hatte im April dieses Jahres auf Grundlage des sogenannten Unionsrechts entschieden, dass die Anforderungen, die die Kirchen an ihre Mitarbeiter stellen, notwendig und geboten sein müssen.
Die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs sehen durchaus eine gewisse Neuakzentuierung des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts vor. Sie schränken die Möglichkeit der Kirchen ein, in ganz eigener Bestimmung Anforderungen an die Bewerber zu stellen. Nach der neuen Rechtslage müssen die Kirchen jetzt anhand der Anforderungen des Unionsrechts näher begründen, warum sie für eine bestimmte Stelle die Zugehörigkeit zur Kirche verlangen.
Das Bundesarbeitsgericht sprach Egenberger eine Entschädigung von knapp 4.000 Euro zu. Sie zeigte sich nach der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes erleichtert. Für sie geht ein 6-jähriger Rechtsstreit zu Ende.
Ich hatte schon befürchtet, dass es möglicherweise noch zurückverwiesen wird zum Landesarbeitsgericht, um die Entschädigungssumme zu klären. Ich bin jetzt froh, dass es abgerundet ist.
Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, kündigte an, dass die Urteilsbegründung noch einmal genau geprüft werde.
Weil uns natürlich die Frage beschäftigt, welche Auswirkungen das wirklich für das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen hat. Und darum behalten wir uns vor, dass dann gegebenenfalls nach ausführlicher Prüfung der Begründung auch das Bundesverfassungsgericht danach zu befragen.
Dass eine Reform der Kirche so vehement gefordert wird, das kennt man bisher vor allem von oppositionellen kirchlichen Gruppierungen wie der Kirchenvolksbewegung. Nun aber lässt ein Bischof mit Reformforderungen aufhorchen. Nach den Erfahrungen mit einem Finanzskandal fordert der katholische Bischof Gregor Maria Hanke dringende Reformen in seiner Kirche. In seinem Bistum Eichstätt waren etwa 50 Millionen Euro in ungesicherte Immobiliengeschäfte geflossen. Viel davon dürfte verloren sein. Bischof Hanke hat jetzt alte Schlüsselpositionen seiner Finanzverwaltung mit externen Fachleuten besetzt, gegen heftigen internen Widerstand. In einem Interview fordert er nun die grundsätzliche Abkehr der Kirche von geschlossenen Strukturen. Probleme von finanziellen Skandalen bis hin zu sexuellem Missbrauch sieht er in diesem Zusammenhang. Andreas Braun berichtet.
Es sind vor allem geschlossene Strukturen, die Bischof Gregor Maria Hanke grundsätzlich kritisiert. Sie könnten auf unterschiedliche Art gefährlich sein und hätten auch den Finanzskandal in seinem eigenen Haus befördert.
Wir müssen uns dem Blick von außen stellen. Ich denke, der Blick von außen ist heilsam und konstruktiv. Die Kirche darf nicht den Anspruch erheben, eine Sonderwelt mit eigenen Regeln zu sein,
fordert der Bischof deshalb in einem exklusiven Interview mit WDR und Süddeutscher Zeitung. Man sei vielmehr Teil der restlichen Welt und müsse sich auch den Regeln der Gesellschaft stellen.
Ich denke, die Wurzel aller Skandale sind solche abgeschlossenen, vielleicht auch männerbündischen Biotope. Wir müssen uns öffnen und wir müssen uns, denke ich, den Blick von außen stellen. Der wird uns gut tun.
Legt der Bischof ungewöhnlich deutlich nach. Probleme bis hin zu sexuellem Missbrauch sieht er in diesem Zusammenhang. In seinem eigenen Bistum sei nach den Erfahrungen aus dem Finanzskandal auch schon einiges passiert. Das Finanzwesen liege mittlerweile in der Hand von entsprechend ausgebildeten Profis. Geistliche, wie es traditionell der Fall war, hätten keine Aufsicht mehr darüber, was mit den Kirchengeldern passiert. Er bedauere allerdings, dass er den Prozess zu spät angestoßen hätte.
Da war ich auch zu vertrauensselig und zu langsam und wohl auch ein Stück weit zu blind, um rechtzeitig diese systemischen Veränderungen vorzunehmen und diese Standards einzuführen, die wir jetzt haben.
Denn erst das Durchleuchten der Finanzgeschäfte durch externe Profis hatte den Eichstätter Skandal ans Licht gebracht. Wirtschaftsprüfer hatten sich die Bücher angeschaut, in Vorbereitung auf eine transparente Bilanz des Bistums, und haben die dubiosen Geschäfte in den USA gefunden. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Bestechlichkeit und Korruption. Ein Prozess wird die Frage der Verantwortung und Schuld klären, auch um die Person des Bischofs selbst. Dem werfen die Beschuldigten ihrerseits vor, ein risikofreudiges, unkalkulierbares Verhalten toleriert zu haben.
Wir müssen uns als Priester, als Geistliche auf diese Bereiche konzentrieren, die uns aufgegeben sind. Das ist die Pastoral und die Seelsorge, Finanzverwaltung etwa oder wirtschaftliche Fragen. Das müssen wir Fachleuten übertragen.
So das vorläufige Fazit von Bischof Gregor Maria Hanke und seine Sicht auf die Zukunft der katholischen Kirche. Eine Position, die ihm schon massiven Gegenwind auch und besonders aus den eigenen Reihen eingebracht hat.
Radikale Reformen. Eichstätts Bischof Hanke kritisiert die männerbündischen Biotope seiner Kirche. In einem Kloster südlich von Rom residiert das Institut Dignitas Humanae, das im Namen des Christentums fröhlich antisemitisches, anti-islamisches Gedankengut und autoritäre Ideen verbreitet. Was dort gedacht und gesagt wird, ist allein schon empörend genug. Dass aber kirchliche Verantwortungsträger aus der Kurie dorthin enge Beziehungen unterhalten, macht die Sache zu einem kirchlichen Politikum. Über die Vernetzung der rechten kirchlichen Szene in einem Kloster südlich von Rom berichtet Thomas Migge.
Der neue Hausherr, das ist die Organisation Dignitatis Humanae Institute, kurz DHI. Dieses Institut entstand Anfang der 2000er Jahre. Der Chef, der in Italien lebende Brite Benjamin Harnwell. Auf seinem Twitter-Account stellt er sich als Berater für christliche Politiker vor, deren Glauben im öffentlichen Raum verteidigen wollen. Im Gespräch kündigt er an:
Dei prossimi anni.
In den kommenden 17 Jahren werden wir hier Restaurierungsarbeiten vornehmen und unsere Veranstaltungen organisieren. Wir wollen das Evangelium im politischen Rahmen verbreiten. Nachgefragt, was genau er mit einem politischen Rahmen meint, weicht Harnwell geschickt aus und klagt über den religiösen Werteverfall in Europa und den Vormarsch antikirchlicher Kräfte, vor allem des, so Harnwell, verteufelten Islam. Deutlicher wird der katholische Geistliche, Buchautor und Mitarbeiter Harnwells im Dignitatis Humanae Institute, Don Curzio Nitoglia. Nitolja gilt als einer der intellektuellen Köpfe des Instituts. Er ist davon überzeugt, dass das christliche Europa bedroht sei, von den, so der Geistliche, islamischen Horden aus Afrika und von gottlosen Kapitalisten und Juden aus den USA. Die USA gründen sich auf drei Ideen: das Freimaurertum, den Judaismus und einen liberalistischen Protestantismus. Dann sind da noch die Hochfinanz, die Banken und eben die Juden. Diese Kräfte sind die Feinde der römisch-katholischen Kirche. Sie wollen sie zerstören. Das haben sie schon mehrfach versucht. Erst mit dem Proletariat in Russland, dann mit der Studentenbewegung und jetzt versuchen sie es mit den Horden aus Afrika, die das zerstören wollen, was noch vom christlichen Europa übrig geblieben ist. Aus dem Kloster, das das Dignitatis Humanae Institute vom Kulturministerium gemietet hat, für 100.000 Euro im Jahr, wird nach dem Willen Harnwells eine Kaderschmiede. Ein Think Tank, eine Weiterbildungsstätte, wie es offiziell in den Informationsbroschüren des Instituts heißt, in der katholische Geistliche wie Don Curzio Nitolja, Politiker und Philosophen, interessierte Bürger über die, wie es heißt, wahren Zusammenhänge der Probleme im christlichen Europa informieren wollen. Harnwell geht es um den Kampf gegen Säkularismus, gegen den Vormarsch des Islam, den Einfluss nichtchristlicher Parteien und, so schreibt er in einem Dokument, die Verseuchung der Kirche mit linkem Denken. Ziel der Arbeit des Think Tank ist die Verbreitung von Ideen, die eine vorkonziliare katholische Kirche propagieren. Man setzt sich für die Revision sämtlicher Neuerungen, die während des Zweiten Vatikanischen Konzils beschlossen wurden, ein. In Franziskus sehen Harnwell und seine Mitstreiter einen Papst, der sich dem Protestantismus anbiedere und die Dogmen der Kirche verwässere. Es geht Dignitatis Humanae nicht allein um innerkirchlichen Einfluss. Der Think Tank sucht für seine autoritären und anti-islamischen Ideen Verbündete in Politik und Medien und findet sie. Benjamin Harnwells enger Freund Steve Bannon unterstützt die Arbeit. Der rechtsradikale US-Journalist, bekannt geworden als Ex-Chefberater von Präsident Donald Trump, wird einer der ständigen Dozenten des neuen Instituts im Kloster sein, Benjamin Harnwell. Steve Bannon kenne ich schon seit langem, bevor er berühmt wurde. Er ist sehr intelligent. Er hat klare Ideen zu den aktuellen gesellschaftlichen Problemen. Weil Harnwell wie Bannon denkt, lud er den Rechtsaußen per Videoschaltung in den Vatikan ein. Vor wenigen Jahren, bei einer Veranstaltung des Dignitatis Humanae Institute. In dieser Videoschalte, die unter anwesenden katholischen Würdenträgern mit langem Applaus bedacht wurde, erklärte Bannon: Glauben Sie mir, der Kampf des ISIS wird nach Europa kommen. Wir stehen vor einem globalen Konflikt gegen den islamischen Faschismus. Dass Personen wie Bannon und Harnwell mit ihren eindeutig islamophoben, rechtsradikalen, antisemitischen, vorkonziliaren und auch papstfeindlichen Vorstellungen Zugang zum Kirchenstaat haben, geht vor allem auf Raymond Leo Burke zurück. Der US-Amerikaner gilt als das konservativste Mitglied des Kardinalskollegiums im Vatikan und als einer der entschiedensten Gegner von Papst Franziskus. Burke, wie auch Bannon, haben sich laut Harnwell dazu bereit erklärt, in den mittelalterlichen Sälen des Klosters Vorträge zu halten. Woher kommen die immensen Finanzmittel für das Dignitatis Humanae Institute? Das heißt, dass die gleichen US-amerikanischen Milliardäre, die den Wahlkampf von Donald Trump unterstützt haben, auch Geld für das Institut im italienischen Kloster locker gemacht hätten, um auch in Europa dafür zu sorgen, ihre weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen zu verbreiten.
Ein Institut, südlich von Rom gelegen, in einem Kloster untergebracht, verbreitet im Namen des Christentums Antisemitismus und rechte Ideen. Thomas Migge hat uns das nahegebracht.
HR-Info. Himmel und Erde.
Heute Nacht wurde die Zeit umgestellt. Nun sind die Tage gefühlt wieder kürzer, weil es abends eine Stunde früher dunkel ist. Daran sieht man, die Kürze hat nicht immer Würze, aber sie hat auch Aspekte, die ein sonntägliches Nachdenken darüber sehr lohnen, hier in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt in Himmel und Erde am Wahlsonntag, der ja bekanntlich die Wähler auffordert, das wohl kürzeste politische Statement abzugeben, das denkbar ist, das kleine Kreuzchen an der richtigen Stelle in der Wahlkabine. Wer im Herbst jetzt keine Gelegenheit hat, zu einem Kurzurlaub aufzubrechen, der kann sich kurze Erholungspausen in seinen Alltag einbauen. Ulrike Bugler, die Heilpraktikerin für Psychotherapie, nennt diese kleinen Kurzunterbrechungen und Erholungspausen im Alltag die Tröpfchenmeditation. Was sie darunter genau versteht, hat sie im Gespräch mit meiner Kollegin Petra Diebold offenbart.
Ach, das geht eigentlich so Tröpfchen für Tröpfchen. Das gibt dann auch ein ganzes Glas irgendwann einmal voll. Und im Alltag sind wir so im Stress, dass wir uns gar nicht mal die Erlaubnis geben, 20 Minuten sich hinzusetzen und zu entspannen, in Achtsamkeit zu praktizieren, weil dann sind wir immer so in Hektik, so in Stress, dass wir sagen, nee, 20 Minuten, die habe ich jetzt einfach nicht, die Zeit. Das geht überhaupt gar nicht. Und dann sind so viele kleine Ablenkungs- und am Ende des Tages haben wir uns gar keine Zeit genommen, mal ein bisschen zu entspannen. Mhm. Und deswegen gibt es diese Tröpfchen, wo man sagt, ach, hier mal 2-3 Minuten und da mal 2-3 Minuten. Dann sind wir am Ende des Tages vielleicht auch bei 20 Minuten angekommen.
Frau Bugler, wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie können diese kleinen kurzen Intervalle aussehen, diese, wo Sie sagen, gerade mal 2 Minuten?
Dann stellt man sich einfach hin, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt ganz schnell zum Auto gehen, weil es regnet, dann, bevor ich die Türe aufmache, stelle ich mich einfach hin, rechts, links, atme 2-3 Mal ganz tief durch und stelle mir den Weg vor bis zum Auto und gehe dann erst los. Das sind 1 oder 2 Minuten, wo man sich die Zeit nimmt und das ist dann schon eine kleine Tröpfchenmeditation.
Ist das quasi wie so ein Innehalten vor dem nächsten Schritt?
Genau. Mhm. Einfach so immer so mal so sortieren, so sagen, boah, ich atme jetzt mal 1-, 2-, 3-mal tief durch, bevor ich jetzt das andere mache. Das kann man überall machen, im Stehen, im Gehen, im Liegen, im Sitzen. Da gibt es überhaupt gar keine Grenze, zu sagen, ach, das passt jetzt gerade nicht. Alleine zum Beispiel morgens, bevor man in die Dusche geht, stellt man sich dann erstmal vielleicht in die Dusche rein und sagt, okay, ich dusche jetzt. Und dann gucke ich mir erstmal mein Duschshampoo an, rieche da dran und mache dann erst das Wasser an. Das ist ein ganz anderes Duscherlebnis.
Das wollte ich Sie nämlich auch fragen. Was bewirkt denn so eine kurze Pause, so ein kurzer Intervall, so ein kurzes Innehalten im Körper und auch im Kopf?
Der Blutdruck sinkt, das ist also definitiv, das hat man auch schon nachgewiesen. Wenn der Blutdruck sinkt, geht unser Cholesterinwert auch automatisch herunter. Das ist so miteinander verbunden. Durch diese bewusste Atmung nehmen wir mehr Sauerstoff auf. Dadurch stärken wir auch unser Immunsystem. Durch dieses einmal tief durchatmen stärken wir den ruhenden Teil des vegetativen Nervensystems, den Parasympathikus. Im Gehirn, das ist dann auch in verschiedenen Gehirnregionen, gerade bei der Amygdala, das ist unser Angstzentrum. Hier sieht man dann auch eine kleine Veränderung. Das heißt, die Angstschwelle, die Angstsymptomatik wird ein bisschen entzerrt.
Die Tröpfchenmeditation, Kurzunterbrechungen im Tageslauf, die uns gut tun, vorgestellt von Ulrike Bugler, Heilpraktikerin für Psychotherapie. In der Kürze liegt die Würze, das ist der kleine Sonntagsschwerpunkt hier bei Himmel und Erde. Zu kurz zu kommen, das ist ja für manche Menschen ein Gefühl, das sie durchs ganze Leben begleitet. Petra Diebold, die Gespräche heute im Sonntagsschwerpunkt hier beisteuert, hat darüber mit der Hamburger Psychologin Eva Vlodarek gesprochen.
Also das meiste, muss man ganz ehrlich sagen, spielt sich in der Kindheit ab, weil wir da noch sehr offen sind. Wir nehmen also alles sehr intensiv auf, was uns jetzt von unserer Umwelt zukommt. Und wenn wir da zu kurz kommen, dann wirkt sich das bis in unser Erwachsenenleben aus. Es ist natürlich unterschiedlich, was wir nun glauben, dass zu kurz gekommen ist. Also es können natürlich Dinge sein, nicht? Also nehmen Sie ein Kind, was zum Beispiel bei Eltern aufwächst, die eben nicht sehr begütert sind. Da fehlt es dann oft auch an Dingen. Aber es kann auch sein, dass es einfach Gefühle sind, die wir nicht bekommen haben. Gefühle von Zuneigung, von Unterstützung. Und das wirkt sich, wenn man das nicht sich bewusst macht, wirkt sich das wirklich bis heute aus.
Mhm. Sie sagen auch im Erwachsenenalter, wenn Erwachsene sich eben immer zu kurz gekommen fühlen, wie verhalten die sich? Was geht auch in denen vor?
Zunächst mal ist es ja gar nicht klar, ob es denjenigen auch bewusst ist. Nicht? Also es kann auch sein, dass man diese innere Leere oder diese Lücke spürt und dann ständig kompensiert. Also immer, also nehmen wir jetzt mal, Dinge haben gefehlt. Ja, ein Kind ist sehr in Armut aufgewachsen und musste immer irgendwelche alten Kleider auftragen. Das kann dann später kompensiert werden, wenn das Kind dann entsprechend erfolgreich war, dass es sich ständig in Designerkleidung hüllt, zum Beispiel. Oder wenn einem Kind Liebe gefehlt hat, dann kann es ein ständiges Suchen nach Liebe sein. Auf der einen Seite finde ich das auch sehr richtig und passend. Ich finde es durchaus legitim, dass man das kompensiert, was einem gefehlt hat, sozusagen endlich mal satt bekommt. Aber es besteht auch die Gefahr, dass man abhängig davon wird. Dass man zum Beispiel ständig Menschen von Menschen verlangt, dass sie einem Liebesbeweise geben oder dass man einfach zu viel Geld für Dinge ausgibt, die man früher nicht gehabt hat. Also das ist ein bisschen grenzwertig.
Ich habe auch bei manchen Menschen das Gefühl, es ist dann aber auch nie genug.
Ja.
Ja, also dass sie sich trotzdem immer zu kurz gekommen fühlen, auch wenn sie kompensieren.
Ja, das ist dieses berühmte Fass ohne Boden. Und das ist vor allen Dingen für die Umwelt sehr, sehr anstrengend. Denn die können dann machen, was sie wollen. Es reicht nie. Da ist es sehr angebracht, dass diejenigen, die dieses Gefühl haben, es ist nie genug, mal in sich gehen und sich das mal klar machen. Dass sie ja nie satt werden, wenn sie immer dieses Gefühl wieder aktivieren. Ja. Und was man dagegen tun kann, ist einfach die Dankbarkeit kultivieren. Also das heißt, den Blick von diesem Mangel, ich habe nicht genug und ich will aber mehr, auf das richten, was man bereits hat. Also das halte ich für das Heilmittel.
Vom Gefühl, immer zu kurz zu kommen, das waren Gedanken im Gespräch mit der Psychologin Eva Vlodarek. HR Info, Himmel und Erde, jetzt wo die Tage kürzer werden, haben wir einen kleinen Sonntagsschwerpunkt über die Würze in der Kürze. Wenn jemand bei einer Rede sagt am Anfang, er wolle sich kurz fassen, dann ist zu Recht und aus Erfahrung Obacht angesagt. Denn normalerweise wird es dann doch viel länger. Was ist das Geheimnis einer kurzen und trotzdem guten Ansprache? Die Trainerin Sabine Askodom hat dazu einige Hinweise.
Also, der Chef sagt, der Karl-Heinz hat 25-jähriges Geld, Frau Müller, Sie machen da eine kleine Rede dazu. Oder wir sind auf eine Hochzeit eingeladen oder ein 50. Geburtstag. Und die einfachste Methode dazu nenne ich die ABCD-Methode. Das kann man sich nämlich gut merken. Und A ist immer der Anlass. Mhm. Also, warum sitzen wir hier zusammen? Mhm. Und das könnte natürlich sein, als Karl-Heinz vor 25 Jahren hier angefangen hat, hatten wir noch keinen einzigen Computer in der Firma. Mhm. Also das wäre so ein Anlass, ne? Irgendwas Lustiges auf jeden Fall.
Und das ist dann schon so ein Anlass. Einstieg, der kurz, aber auch Aufmerksamkeit erregt, ja?
Genau, genau. Mhm. Und wenn es einen Lacher gibt, umso besser. Also A steht für Anlass, B steht für Beispiel. Ich bleibe mal bei Karl-Heinz, weil es so schön ist. Ich werde nie vergessen, als wir bei diesem Wahnsinnsregen Hochwasser im Keller hatten und Karl-Heinz 12 Stunden lang geschleppt und gerannt ist und geschleppt hat, um unsere Akten zu retten. Und heute, wenn ich da runtergehe, nochmal denke ich immer daran, wie er bis zu den Knien im Wasser steht. Also irgendeine Geschichte erzählt. Irgendwas, was ja so ein Lacher wieder erzeugt. Und was Sympathie rüberbringt, das ist ja das Wichtigste bei diesen kurzen Reden. Es geht um Sympathie.
Ja.
Das C habe ich überlegt, ist ein schwieriger Buchstabe. Bei mir steht er für Charme. Mhm. Und Charme heißt, meine ganze Liebe, Sympathie, Wertschätzung, Achtung für diesen Menschen, um den es geht, auszudrücken. Zum Beispiel zu sagen, und wenn ich an unsere Anfänge denke, freue ich mich immer, dass ich so einen tollen Partner gefunden habe. Oder ich weiß heute, wenn ich nachts um 3 aufwache und nicht mehr schlafen kann, wen könnte ich anrufen? Das ist Marlene. Also irgend so was ganz Zauberhaftes. Und der Abschluss ist immer der Dank. Also da kann man sagen, danke für die Zeit. Und dann kann man das Glas erheben, so bei Feiern auf jeden Fall, und sagen, stoßen Sie bitte mit mir an auf Karl-Heinz, der nicht nur die gute Seele des Unternehmens, sondern die Zukunft ist. Punkt. Also ich glaube, bei solchen kleinen Dankesreden reichen 5 bis 7 Minuten. Reicht völlig. Wenn Leute hinterher sagen, ich hätte ihnen noch stundenlang zuhören können, haben wir es geschafft.
Das kleine ABCD der kurzen Rede, das war die Trainerin Sabine Askodom in unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt zum Thema »In der Kürze liegt die Würze«. Empfehlen möchte ich Ihnen noch unseren kurzen Newsletter. Den bekommen Sie mit Hinweisen auf Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und dem HR-Fernsehen, wenn Sie mögen, alle 14 Tage. Das Abonnement geht einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite religion.hr.de. Dort können Sie Ihre Mailadresse eingeben und schon bekommen Sie laufend Hinweise auf Themen aus Religion und Kirchen im Newsletter. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.